Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Leistung mit Substanz. Dem Ort, an dem nachhaltige Performance im Unternehmen sowie langfristige Leistungsfähigkeit von Unternehmern und Führungskräften auf den Punkt gebracht werden. Möchten Sie als Unternehmer oder Führungskraft verstehen, wie Sie Krankentage senken, Ausfälle vermeiden und gleichzeitig die Leistungsfähigkeit im Unternehmen sowie Ihre eigene langfristig sichern können? Dann sind Sie hier genau richtig. Freuen Sie sich auf diese Folge und Ihren Gastgeber Björn Johansmeier.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ihres Podcasts Leistung mit Substanz. Heute mit dem spannenden Thema Rente mit 67, aber gesund nur bis 57. Der Weckruf für Unternehmer und Führungskräfte. Interessanterweise wird ja im Moment in der Politik diskutiert, länger zu arbeiten. Aber geschockt hat mich tatsächlich in dem Zusammenhang die RKI-Zahlen, die ganz klar aussagen, dass gesunde Lebensjahre in Deutschland im Durchschnitt bei 57 Jahre sind. Und das gilt sowohl für Männlein als auch Weiblein. Das heißt, Frauen liegen so bei 57,1 und Männer so bei 56,6 oder sowas. So ein halbes Jahr sind Frauen tatsächlich gesünder als die Männer. Aber das ist natürlich nicht wirklich beruhigend. Noch mehr beunruhigend ist tatsächlich, dass Führungskräfte, so wie ich es erlebe, wirklich das Thema nach hinten schieben. Ne? So nach dem Motto, ja, betrifft mich nicht oder irgendwann mal oder wenn ich in Rente bin, dann kümmere ich mich da drum. Ne? Ich habe es ja selber auch auf die leichte Schulter genommen. Ne? Und da sage ich auch gleich noch ein bisschen was dazu. Aber in dieser Folge des Podcasts möchte ich also tatsächlich über das Thema Gesundheit sprechen, aber nicht als Lifestyle-Thema, sondern wirklich als Führungsressource. Ne? Und eins ist klar, wenn Sie als Unternehmer oder Führungskraft und vor allem auch Ihre Leistungsträger, wenn die langfristig gute Entscheidungen treffen sollen, Menschen führen, Verantwortung übernehmen, dann braucht es nicht nur Erfahrung, sondern eben auch eine körperliche und mentale Substanz und Gesundheit natürlich. Ne? Und darum werde ich in dieser Folge jetzt eben über die Hintergründe zu den meines Erachtens Haupthebeln geben und für Sie springen vielleicht auch interessante Tipps dabei raus, die Sie dann für sich anwenden können. Wenn ich jetzt tatsächlich so ein bisschen das auf mich mal beziehe, ich hatte es ja auch schon vorher mal angedeutet, als ich Anfang 40 war, habe ich für mich einen deutlichen Energieeinbruch gehabt und das war im Endeffekt der Moment, wo ich dann verstanden habe, das Thema Leistungsfähigkeit kann ich nicht als Selbstverständlichkeit hinnehmen, ne, sondern ich muss mich spätestens jetzt darum kümmern. Ne? Und da habe ich eine Entdeckungs- und Forschungsreise auf mich genommen und eben die verschiedensten Bausteine, die auch letztlich nicht unbekannt sind, für mich dann tatsächlich praktisch auch entdeckt. Und die möchte ich Ihnen jetzt hier kurz vorstellen und was ich da auch persönlich in dem Bereich so ein bisschen gemacht habe, mal andeuten, wo wir aber nochmal in Folge-Podcast auch tiefer auf einzelne Themen drauf eingehen können. Also wichtig ist für mich nochmal auch zu dem Thema Executive Longevity, was meines Erachtens ein ganz wichtiger Faktor für Unternehmen werden wird. Ist meines Erachtens, in den USA beginnt das ja schon und in den USA ist uns oft immer ein bisschen was voraus, um das eben nochmal zu unterstreichen. Da geht es mir nicht um komplizierte Biohacks oder den letzten Geheimtipp oder so, sondern es beginnt mit den großen Hebeln, wo sich, ich sag mal, auch die Langlebigkeitsforscher der Welt einig sind, dass wenn man die für sich umsetzt, das Allermeiste erreichen kann und das andere ist letztlich erstmal im Moment Feinschliff. Ne? Aber die muss ich eben auch priorisieren, ansonsten wird da nichts raus. Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen in die Begriffsdefinition nochmal rein. Also das Thema Longevity heißt ja Langlebigkeit und was dann immer als erstes kommt, ist das sogenannte Lifespan, ne, was man natürlich verlängern will, die Lebensspanne. Ne. So, die ist aber, ich sag mal, nur bedingt interessant, weil die ist ja auch in den letzten Jahren gestiegen, dann war sie mal wieder ein bisschen auf dem Rückmarsch. Ich glaube, in den USA ist sie sogar insgesamt jetzt auf dem Rückmarsch. In Deutschland sind wir noch dabei, die Lebensspanne zu verlängern. Allerdings eben das, was mich ja auch so geschockt hat, dass die sogenannte Health Span, also die gesunde Lebensspanne, in Deutschland auch auf Rückmarsch ist. Ne? Also das ist, und wie gesagt, ja sogar unter 60 Jahre liegt, ne? Während England bei 60 Jahren liegt, wo ich schon geschockt war und dann mal für Deutschland nachgeforscht habe und dann da diese RKI-Zahlen gefunden habe. Ne? Und dann, was sie jetzt auch bestimmt, wenn sie mal in Instagram aktiv sind oder in anderen Social Medias hören werden, ist das Thema Peak Spend. Das wird jetzt in diesem Bereich hier zu weit führen, aber darum geht es darum, dass so verschiedene Kompetenzen wie maximale Kraftausdauer oder sowas, wann das so den höchsten Wert im Leben eines Menschen erreicht und wie man den eben möglichst lange erhalten kann. Aber da gibt es eben eine Kompetenz auch, die ist sehr, sehr spannend. Die hat nämlich was tatsächlich mit Erfahrung zu tun, wie ich also mit aufgrund meiner Erfahrungen gute Entscheidungen treffen kann. Und diese Peakspan ist tatsächlich bei 45 Jahren. Und die kann ich aber mit den richtigen Maßnahmen eben auch verlängern. Aber da machen wir nochmal irgendwann eine andere Folge zu. Jetzt geht es erstmal um das Thema Healthspan, also sprich eine gesunde Lebensspanne. Und da geht es mir wirklich darum, dass sie also wirklich länger gesund und wirksam führen können. Ne? Und wie ich ja auch schon angedeutet hatte, ist das gerade, wenn sie Unternehmer sind oder eine Führungskraft, die wichtige Bereiche verantwortet oder so. Gerade im Mittelstand ist das ein Teil des Risikomanagements. Ne? Denn wissen wir selber, im Mittelstand sind die Stellen nicht doppelt und dreifach besetzt. Und wenn da so eine Schlüsselperson ausfällt, insbesondere der Unternehmer ist oder ein Geschäftsführer, dann kann das schon existenzgefährdend für das Unternehmen sein. Ne? Und würde ich einfach mal sagen, nähern wir uns mal diesen fünf Hebeln an, die ich Ihnen jetzt für die heutige Episode mitgebracht habe. Und ich schmeiße mal gleich zwei Hebel zusammen, weil die meines Erachtens ganz eng miteinander verknüpft sind. Ne? Und einmal ist das Thema Körperzusammensetzung. Und hier sage ich jetzt extra Körperzusammensetzung und nicht Gewicht, weil dieser BMI, der ja oft drangenommen wird, der setzt dann auch sehr sportliche Menschen schnell ins Übergewicht, obwohl die dann einfach nur eine gute Muskelmasse teilweise haben. Also das Thema Körperzusammensetzung und natürlich das Thema Ernährung. Und für mich gehört das Thema Fasten eben mit zum Thema Ernährung. Also sind es schon praktisch drei Hebel, die ich dann jetzt mal als erstes gleich besprechen möchte. Also vorweg das Thema Gewicht. Da geht es mir in keinster Weise um Aussehen oder gar um moralische Bewertung oder ähnliches, sondern wirklich mal darüber, dass das Thema aus dieser Risikoperspektive im Hinblick auf die Gesundheitsspanne zu beleuchten. Ne? Und das ist auch tatsächlich dramatisch in Deutschland. Ne? Da nehme ich auch wieder laut RKI-Daten in Deutschland knapp 50% der Frauen und gut 60% der Männer tatsächlich übergewichtig sind. Ne? Und dieses Thema sollte man in keinster Weise auf die leichte Schulter nehmen. Und wir wissen alle, das sind jetzt die Durchschnittszahlen für alle Männer, alle Frauen über 40 sieht das Ganze nochmal kritischer aus. Ne? Und warum das Thema Übergewicht? Ich hätte jetzt auch über Rauchen sprechen können, aber das ist, glaube ich, relativ klar, was das für gesundheitliche Gefahren sind. Aber was vielen eben nicht klar ist, dass das Thema Übergewicht ein ganz enormes Risiko für Krankheiten sind. Und damit eben auch für die langfristige Leistungsfähigkeit, ne? und Energie, die man selber hat oder ihre Führungskräfte und ihre Leistungsträger entsprechend haben wollen. Ne? Und in dem Moment, wo jemand übergewichtig ist, ist das wirklich ein erhöhtes Risiko für genau die Sachen, die sie auf keinen Fall haben wollen. Weder für sich noch eben für ihre Mitarbeitenden oder Leistungsträger oder Führungskräfte. Zum Beispiel das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen, zum Beispiel das Thema Diabetes, zum Beispiel das Thema Bluthochdruck, aber auch Schlafprobleme und sogar viele Krebserkrankungen, die darauf zurückgeführt werden. Ne? Und darum möchte ich es nochmal betonen, hat das Thema Gesundheit und dann letztlich auch das Thema Übergewicht ist dann nicht reine Privatsache, vor allem nicht, wenn sie Führungskraft sind, weil ihre Energie, ihre Klarheit, emotionale Stabilität, Entscheidungsfähigkeit und eben aber auch, ich sag mal, ihre letztendliche Gesundheit und Einsatzfähigkeit im Unternehmen eben enorm wichtig sind, ne, und letztlich da zum Risiko werden können. Ne. Ich mache mal ein bisschen was von mir zu erzählen. Und zwar, nachdem ich in Mexiko gewesen bin, war ich ja im Sabbatical ein Jahr in den USA und habe da auch an Gewicht zugenommen und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und war dann in Bayern. Das war dann überhaupt nicht zuträglich für mein Gewicht, weil das Essen da besonders gut war und die Weißbiere und so weiter und so fort. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte dann ein Gewicht, was annähernd an die 90 Kilo dran ging. Und da ich 1,80 groß bin, ist das natürlich in keinster Weise, jetzt kann man sagen, ja, gibt ja andere, sind viel schlimmer dran, aber ich spreche jetzt ja von meiner Erfahrung. Und also mit anderen Worten, ich hatte 10 Kilo zu viel. Ne? Und es war jetzt nicht so, dass ich so mega muskelbepackt gewesen bin in dem Zeitraum. Ne? Und da habe ich mich dann wirklich sehr stark abgemüht, da vom Gewicht her nach unten zu kommen und so weiter und so fort. Und dann hatten wir so eine Gruppe, wo wir da Challenges gemacht haben, wie viel wir uns da vornehmen, abzunehmen. Und dann bin ich auch, was ich nicht so gerne mag, 2 Stunden gejoggt und habe mich aber extrem schwer getan. Das war wirklich schwierig da, das ganze Thema. Und dann bin ich, weil das auch im gleichen Zusammenhang war, wo ich wirklich da so eine Energie, diesen Energieeinbruch da für mich festgestellt habe, habe ich dann das Fasten entdeckt und habe es mal ausprobiert für mich. Ne? Und bei dem Fasten war dann der Fastenarzt, das war der Rüdiger Dahlke, der hat dann eben empfohlen, naja, wo wir jetzt hier so gut entgiftet haben und unsere Zellen aktiviert und verjüngt haben, wenn Sie das fortsetzen wollen, wäre das Schlauste, wenn Sie jetzt bei einer veganen Ernährung bleiben würden. Ne? Und das fand ich in dem Moment dann spannend, habe das für mich dann ausprobiert. Natürlich auch pflanzliche Öle, die suboptimal sind, reduziert und so weiter. Und habe dann innerhalb von kurzer Zeit ohne große Anstrengung knapp 10 Kilo Gewicht verloren. Ne? Und nochmal, ich will jetzt nicht sagen, dass das Thema vollwertige pflanzliche Ernährung der einzige Weg ist. Tatsächlich ist das recht anspruchsvoll. Man muss sich da noch so ein bisschen in dem Zusammenhang auch mit Nährstoffen ein bisschen intensiver auseinandersetzen, weil da gewisse Sachen auch supplementiert werden müssen, wie das Thema B12, wie das Thema Jod, eventuell Calcium und so weiter und so fort. Oder K2. Aber nochmal, darum geht es jetzt nicht. Und es ist ja jedem klar, dass das Thema erhöhter Zuckerkonsum, erhöhter Salzkonsum oder eben eine Ernährung, die viel mit verarbeiteten Produkten bestückt ist oder mit vielen tierischen Produkten, dass das schädlich ist, ist ja auch mittlerweile unumstritten. Ne? Und darum ist es eben wichtig, da für sich einen Weg zu finden, wie man vom Gewicht her runterkommt. Ne? Und wie gesagt, für mich war es dann die vegane Ernährung. Dann habe ich auch jetzt neulich, dann auch das Ziel gehabt, ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen, um da gut fürs Alter gerüstet zu sein und so weiter. Und dann haben sich auch trotz einer meines Erachtens recht guten Ernährung, wie gesagt, einer rein vollwertig pflanzlichen Ernährung, auch ein bisschen Fett mit beigemischt. Ich habe auch so ein paar vegetarische Ausnahmen gehabt und die habe ich danach, nach meinem Bluttest, dann aber auch wieder gestrichen. Nichtsdestotrotz, ich hatte ein bisschen mehr Masse, insgesamt auch Muskeln, aber eben auch Fett, als ich es gewünscht habe. Ich war bei 82 Kilo oder sowas dann gekommen. Und dann habe ich für mich etwas gemacht, was ich nenne intermittiertes Fasten. Das heißt, man hat einen gewissen Zeitfenster, wo man dann isst und eine längere Zeit, wo man fastet. Und wenn man es, ich sag mal, aufs Extreme treibt, dann hat man, der Fachbegriff ist OMAD, also One Meal a Day. Das habe ich gemacht, also sprich nur eine Mahlzeit pro Tag. Das Schöne ist, wenn man das tatsächlich macht, macht man sich maximale Gedanken, dass man da das Richtige ist, um möglichst alle Nährstoffe zu bekommen. Also viel Junkfood isst man dann in der Regel nicht in dieser einen Mahlzeit. Das ist schon mal eine ganz, ganz positive Sache. Und tatsächlich habe ich dadurch dann, ohne Muskeln zu verlieren, weil ich auch dadurch, dass ich ja gegessen habe, konnte ich auch gut weiter trainieren, habe ich dann im Endeffekt 1,5-2 Kilo Fett verloren und meine Körperzusammensetzung wirklich, wirklich gut darstellen können. Ne? Und danach habe ich dann gewechselt eben auf 2 Mahlzeiten pro Tag. Also für mich persönlich ist es so, ich habe ein Zeitfenster von 6 Stunden ungefähr, wo ich was esse. Also ich persönlich frühstücke sehr gerne, esse dann zum Mittag und Abendessen war für mich noch nie besonders wichtig. Jetzt gibt es andere, auch je nachdem, was für einen Rhythmus man hat, die dann lieber das Frühstück ausfallen lassen und dann eben mittags und abends was essen. Das ist genauso gut. Bei abends muss man eben aufpassen, da kommen wir nachher noch zu dem Thema Schlaf, weil wenn ich zu spät esse und das dann zu nah eben an meiner Einschlafzeit ist, dann kann es problematisch werden, dass ich dann noch zu stark mit Verdauung beschäftigt bin, dann leidet die Schlafqualität, die eben auch sehr wichtig ist. Ne? Aber um jetzt diese ersten 2 Hebel, sage ich mal, zusammenzufassen, also beim Thema Gewicht geht es für mich nicht um Eitelkeit oder reine Optik, obwohl es natürlich auch ein schönes Gefühl ist, wenn man in den Spiegel guckt und sich gefällt, was man da sieht entsprechend. Sondern mir geht es darum, wirklich, dass sie sicherstellen, dass ihr Körper sie bei ihrer ganzen Verantwortung und den beruflichen Herausforderungen gut tragen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtigste zu dem Punkt. Kommen wir als nächstes zu dem Thema Sport und Bewegung. Das ist für mich halt der dritte Hebel. Und da empfiehlt die WHO Erwachsenen mindestens 150 bis 300 Minuten moderates Training oder eben 75 bis 150 Minuten intensive Ausdauertätigkeit, ne? Und dann mindestens 2 Tage Muskelaufbautraining, ne? Und das Thema körperliche Inaktivität, gerade Sitzen, eben gehört zu den großen Risikofaktoren für chronische Erkrankungen. Und darum habe ich persönlich tatsächlich auch meine Sporteinheit auf 2 Tage, auf 2-mal am Tag verlagert, eben weil ich auch relativ viel sitze, dass ich morgens Mobility mache und dann eben am Abend entweder Krafttraining oder eben Ausdauertraining. Was aber jetzt wichtig ist zu dieser Empfehlung, die Sie auch überall hören und so weiter, gerade in den Social Medias, tatsächlich ist das überholt. Also es gibt jetzt neueste Studien, die sprechen vom sogenannten Vigorous Movement. Und man hat da festgestellt, gibt es auch eine Story, wo das herkommt, da mit dem Verhältnis da, intensives Training und moderates Training. Aber was man jetzt in neuesten Studien festgestellt hat, wenn man also dieses Vigorous Movement macht, dann braucht man viel weniger, weil der positive Effekt wirklich so enorm ist für den Körper, für die Mitochondrien. Das sind die kleinen Energiezellen in jeder Zelle, wo jede Zelle, was weiß ich, 1000 Stück von hat. Und aber auch zur Zellgesundheit und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, was ist Vigorous Movement? Also wenn Sie spazieren gehen, das ist kein Vigorous Movement. Wenn Sie zügig joggen, dass Sie sich maximal so eben unterhalten können, aber auch nicht mehr angenehm. Und damit Ihre Herzrate so zwischen 70 oder also über 70 Prozent Ihrer maximalen Herzfrequenz geht, dann gilt das als Vigorous Movement. Ne? Okay, jetzt was sind jetzt 70 Prozent der maximalen Herzfrequenz? Da gibt es so eine Formel, 220 minus Lebensalter, das wäre Ihre maximale Herzfrequenz entsprechend dem Alter. Und wenn Sie das eben jetzt mal 0,7 nehmen würden, nehmen wir mal, Sie sind 50 Jahre alt, also 220 minus Lebensalter sind Sie bei 170 und dann eben mal 0,7 landen Sie beim Puls ungefähr bei 120. Also wenn Sie dann eben was machen, was über 120 an Herzfrequenz ist, dann sind Sie in diesem Vigorous Movement Bereich. Und da reichen im Endeffekt schon 10 Minuten am Tag. Ne? Natürlich mehr ist besser. Und wenn Sie es nicht nur einmal die Woche machen, sondern vielleicht 2 oder 3 Mal, wäre es natürlich noch idealer. Aber das sind eben die neuesten Erkenntnisse da entsprechend. Heißt aber auch, Krafttraining sollte man trotzdem on top machen. Ne? Klar kann man auch so ein Krafttraining machen, dass man da in dieses Vigorous Movement Bereich da kommt. Gerade was jetzt relativ populär ist, sind ja diese High-Intensity Trainings. Die machen echt Spaß und hauen voll rein. Also die sind natürlich maximal in diesem Bereich. Ne? Das ist schon super. Und ist auch manchmal super, wenn man versucht, da an seine maximale Herzfrequenz ranzugehen. Ne? Und so mache ich es auch letztlich. Ne? Also das, was ich für mich, wenn man jetzt fragt, ja, was mache ich denn persönlich? Also wie gesagt, das, was ich für mich entdeckt habe, war tatsächlich das Thema Mobility, also Flexibilität. Da mache ich einige Übungen morgens. Das ist je nachdem, wie viel Zeit ich dann habe, 20 bis 30 Minuten, wo ich wirklich zusehe, dass ich da eine maximale Beweglichkeit für mich erhalte. Und dann mache ich 2-mal die Woche ein reines Cardio, wo ich zwischen einer Dreiviertelstunde und einer Stunde jogge. Und dann versuche ich 2, im Idealfall 3-mal, je nachdem, wie viele Einsätze ich habe, also mindestens 2-mal, im Idealfall 3-mal die Woche Krafttraining zu machen, manchmal auch in Hotels. Das ist ja dann auch mal schön, wenn es da gute Krafträume und Ähnliches gibt. Und 1-mal in der Woche, oft fällt es dann auf den Samstag, versuche ich eben da ein Cardio-Training zu machen, wo ich annähernd an meine maximale Herzfrequenz dran gehe, aber in jedem Fall halt über die 70%. Ne? Also das, wo ich dann eben Sprints mache. Ich habe so mehrere Strecken, wo so kleine Hügel sind, wo ich so ein bisschen berghoch sprinten kann. Und das treibt den Puls dann wirklich gut nach oben und ist dann maximal effektiv. Ne? Und wie gesagt, dieses Thema Sport, das sind so diese Strategien. Ich hatte ja einen Beraterkollegen, ich hatte schon mal im Podcast erwähnt, ich habe einen Beraterkollegen, der hat Sport studiert gehabt ursprünglich, der sagte eben ganz klar, ab 40 sollte man gewisse strategische Entscheidungen für seine Gesundheit treffen. Das hat sicherlich was mit dem Rauchen zu tun, auch mit dem Alkohol zu tun und eben auch mit dem Sport, dass das eben ein fester Bestandteil der Woche, der wöchentlichen Routine wird. Ne? Und das habe ich eben für mich festgestellt oder gemacht. Und deswegen ist für mich Bewegung eben kein Luxus und keine Freizeit, sondern ist für mich eine Investition in meine Belastbarkeit auf Dauer. Ne? Und kommen wir dann zum 4. Hebel, das Thema Schlaf. Ne? Schlaf ist echt ein Gamechanger. Ne? Und man sagt eben, Erwachsene sollen mindestens 7 Stunden schlafen. Jetzt kann man diskutieren, ja, es gibt auch welche, die kommen mit weniger Stunden Schlaf aus. Es gibt auch welche, die brauchen leider ein bisschen mehr Schlaf. Aber im Schnitt zwischen 7 und 8 Stunden fallen, würde ich mal sagen, 80% der Bevölkerung. Und was ich für mich festgestellt habe tatsächlich, ist, wo ich zu viel Kaffee getrunken habe, Kaffee ist super gesund, bin ich auch ein großer Fan von, mag ich super gerne, wenn man es auf 2 bis 3 Tassen am Tag beschränkt, möglichst am Vormittag, vielleicht noch eine kurz nach dem Essen, ist alles gut. Was ich bei mir selber festgestellt habe und auch bei anderen Führungskräften feststelle, wenn der Kaffeekonsum zu hoch wird, verlieren die Leute und ich damals ja wie gesagt auch das Gefühl, wie erschöpft sie eigentlich sind, ne, und was eigentlich das Schlafdefizit ist. Und das ist wirklich kritisch. Und Schlafdefizit ist halt ein ganz großer Risikofaktor für chronische Erkrankungen, wie das Thema Bluthochdruck, wie Herzkrankheiten, tatsächlich auch für Diabetes, weil nämlich die Insulinsensibilität, die sinkt gnadenlos, wenn ich übermüdet bin, wenn ich im Schlafmangel bin. Auch das Thema Schlaganfall, auch tatsächlich Übergewicht ist auch erwiesen. Also je weniger ich schlafe, desto mehr bin ich natürlich verführt, dazu zu den falschen Lebensmitteln zu greifen. Bisschen zu Angst und Depressionen. Also gibt es ein ganz geniales Buch, was auch intensiv darauf eingeht, auch was für Risiken da sind, mit Fehlentscheidungen oder auch Gefahren im Straßenverkehr. Und es wird immer so ein Wind um das Thema Alkohol am Steuer gemacht. Ja, stimmt, ist auch gut, das zu machen, nur gleichzeitig ist Schlafmangel genauso von den Auswirkungen her, als wenn ich Alkohol getrunken hätte. Ne? Also das Buch heißt Why We Sleep und zu Deutsch heißt das große Buch vom Schlaf von dem Matthew Walker. Auch ein Professor in den USA, ich meine, es wäre Harvard, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber unwahrscheinlich geniales Buch, also sehr zu empfehlen. Ne? Und wie gesagt, ich persönlich habe es auch gnadenlos unterschätzt und hatte damals, als ich dieses Energietief hatte, habe ich in der Woche auch nur 5 bis maximal 6 Stunden geschlafen und teilweise 4,5 oder noch weniger. Und heutzutage habe ich es wirklich rigoros auf über 7 Stunden gedreht. Letzte Woche habe ich festgestellt, waren es so 7 Stunden im Schnitt, normal komme ich auf 7,5. Ich peile also immer die 8 Stunden an. Und wenn dann 7,5 Stunden bei rauskommen, dann freue ich mich. Manchmal ist man ja auch mal nachts ein paar Minuten wach oder man braucht ein paar Minuten zum Einschlafen oder so, ist ein paar Minuten vor dem Wecker klingeln wach oder so. Und das hat bei mir eine enorme Veränderung gebracht, ne, was das Thema Energie und vor allem Gesundheit. Obwohl das echt lange gedauert hat, eine Zeit lang. Ne? Also ich hatte dann wirklich Mühe und es hat eine Zeit lang gekostet, wo ich dann wirklich auch meinen Schlaf weiter nach oben geschraubt habe, bis dann dieser Erholungseffekt wieder gewesen ist. Und was ich auch festgestellt habe, je älter man wird, desto schwieriger ist es mit dem Thema Schlaf. Ne? Und vor allem die Schlafqualität, die leidet dann irgendwann. Ne? Also während man früher, was weiß ich, gar keine Probleme hatte, sofort einzuschlafen, voll durchzuschlafen und dann auch sich letztlich aus wenig Schlaf immer noch viel rauszuziehen, je älter ich geworden bin, habe ich für mich festgestellt, desto schwieriger wurde das. Ne? Dementsprechend ist das Thema Schlafmangel meines Erachtens ein großes Führungsrisiko, sowohl für Sie als auch Ihre Mitarbeitenden, was für ein Beispiel Sie da entsprechend abgeben. Ne? Achten Sie selber auf Ihren Schlaf, dass Sie eben gut ausgeschlafen sind oder merken die Leute daran, an Ihrem Verhalten, an Ihrem Aussehen, dass Sie da das auf die leichte Schulter nehmen. Ne? Und dann kommen wir eben zu dem fünften Hebel, was ich jetzt schon auch in anderen Podcasts erwähnt habe. Das Thema Stress ist nicht das Problem, sondern der Umgang damit. Ne? Also will heißen, eine wesentliche Kompetenz im Umgang mit Stress ist tatsächlich die Entspannungskompetenz. Ne? Also das ist eins der Themen, die dann abgehen, wenn die Leute in so einen Dauerstress und in Burnout laufen. Und vielleicht erinnern sich noch, in einer der letzten Folgen habe ich es auch erwähnt, dass eben psychische Erkrankungen mittlerweile der Hauptgrund für Frühverrentung ist. Über 40% haben die da einen Anteil dran. Ne? Und das, wie gesagt, im Hinblick auf entweder sie selber oder halt ihre Leistungsträger ist schon enorm kritisch. Ne? Und trotzdem ist es immer wieder so, dass das Thema Erholung hinten rüberfällt. Ne? Also es ist in keiner Weise bei Führungskräften ein Automatismus, dass darauf geachtet wird. Ne? Das Gegenteil, es sind alle möglichen Sachen, die dann Vorrang haben. Ne? Und wenn man da nicht bewusst gegensteuert, dann ist es suboptimal. Ne? Also ich persönlich habe viele Jahre lang jeden Tag meditiert. Jetzt mache ich es nicht mehr jeden Tag, weil ich für mich dann eine andere Technik gefunden habe. Und zur Entspannung nutze ich tatsächlich jetzt Atemtechniken. Ne? Aber nochmal, die perfekte Methode ist da nicht entscheidend. Andere machen Waldbaden oder Yoga oder selbst, wie gesagt, ich jogge ja viel, das ist für mich auch etwas, wo ich dann mental gut abschalten kann. Also wichtig ist, dass sie für sich da einen Weg finden, wie sie da in eine gewisse Regeneration kommen. Sauna zum Beispiel kann auch sowas sein. Auch wenn das natürlich körperlich ein gewisser Stress ist, ist es aber mental total entspannend. Ne? Also wichtig ist, dass sie für sich da was finden, dass sie da in ihre Entspannung kommen können. Ne? Und die Gefahr ist ansonsten, dass sie dann nicht mit dem klaren Kopf führen, sondern mit dem erschöpften Gehirn. Und das ist wirklich suboptimal, ne? Bis hin zu Arbeit und Fehlern und so weiter, was daraus resultieren kann. Ne? Vielleicht nochmal zum Schluss, was ich ganz wichtig finde und mich auch immer wieder schockt, wie wenig Führungskräfte das machen. Tatsächlich ist es ja so, ich weiß ja selber aus meiner Beratungspraxis oder als ich selber Führungskraft war, man führt halt ein Unternehmen über Zahlen, Daten, Fakten. Ne? Und gleichzeitig erschreckt mich dann immer wieder, wie wenig Führungskräfte tatsächlich ihre Leistungsfähigkeit über, ich sag mal, zumindest über so ein paar wesentliche Messwerte beurteilen. Das wird alles aus dem Bauch heraus gemacht. Aber dabei ist für mich wirklich für eine gute Executive Longevity das die Grundlage. Und nochmal, es geht jetzt hier nicht um irgendwelche medizinischen Ferndiagnosen oder dass man dann den Gang zum Arzt bei kritischen Werten nicht machen sollte, sondern man sollte sich wirklich um seine eigene Gesundheit und seine eigenen Werte wirklich kümmern. Und da ist für mich Nummer eins das Thema Blutdruck. Es gibt ja nichts Einfacheres und Günstigeres zu messen. Man kann sich diese Geräte überall kaufen für wirklich kleines Geld und dann morgens oder halt abends mal messen, wo stehe ich eigentlich. Das wird auch echt unterschätzt. Also das macht ihr ganzes Herz-Kreislauf-System kaputt, wenn das unkontrollierter Bluthochdruck. Super kritisch. Dann das Thema HbA1c, das ist der sogenannte Langzeitzuckerwert. Weil auch ein hoher Blutzuckerspiegel macht ihre Gefäße kaputt. Das ist letztlich das, was das Cholesterin gefährlich werden lässt. Total suboptimal. Also ich hatte es mal, dass ich mir so einen, wie man es von Diabetikern kennt, so einen kleinen Sensor unter den Armen gemacht hatte, wo ich meinen Blutzuckerspiegel übers Handy halt 24 Stunden, wenn ich wollte, am Tag monitoren konnte. Und das ist ein Lerneffekt, den man daraus kriegt, der wirklich faszinierend ist. Also welche Lebensmittel den Blutzuckerspiegel da wirklich hochschießen lassen und was man machen kann, um den halbwegs im grünen Bereich zu halten. Dann das Thema Blutfette, brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. HDL-Cholesterin ist ja das Hab-Dich-Lieb-Cholesterin und dann gibt es eben das sogenannte Non-HDL-Cholesterin inklusive dem LDL. Das sind eben ganz wesentliche Faktoren. Ne? Und wenn eben das Non-HDL-Cholesterin erhöht ist oder ein bisschen höher ist, dann sollten Sie alles daran setzen, das zu senken, im Zweifel auch Statine nehmen. Ne? Da tun Sie sich keinerlei Gefallen mit. Ne? Und jegliche Schönrederei von irgendwelchen Keto-Anhängern, die meinen, da Butter zu Tonnen essen zu müssen, weil sie meinen, das ist jetzt das Nonplusultra, das ist alles in keinster Weise wissenschaftlich gedeckt. Ne? Also da sind sich wirklich alle einig, alle ernstzunehmenden Wissenschaftler, dass ein hoher Cholesterinlevel maximal schädlich ist. Noch schlimmer, wenn sie genetisch das Lipoprotein A erhöht haben, dann sollten sie absolut alles darunter setzen, den Cholesterinspiegel gnadenlos nach unten zu drücken. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass, nehmen wir mal den führenden Longevity-Forscher, den Professor Sinclair an Harvard, der nimmt Statine, um seinen HDL-Level, seinen LDL-Level nach unten zu bringen. Und der Brian Johnson, was ich sag mal, der Longevity-Praktiker ist, macht genau das Gleiche, um seinen LDL-Level nach unten zu drücken. Wir machen die ja nicht zum Spaß, sondern weil das wissenschaftlich fundierte Gründe entsprechend hat. Ne? Also, was wir ja zu dem Thema Gewicht besprochen haben, da ist für mich die Körperzusammensetzung eben wahnsinnig wichtig, dass sie wissen, okay, was ist ihr Fettanteil, was ist der sogenannte Lean Mass Index, also sprich, was sind Knochen und Muskelmasse, also alles, was nicht Fett ist. Und vielleicht sogar das viszerale Fett, was man im Zweifel über den Bauchumfang feststellen kann. Ne? Da kann man sich tolle Waagen kaufen. Ich habe so eine Withings-Waage, da kann man aber auch im Sportstudio sich das messen lassen. Die Geräte sind im Zweifel sogar noch besser. Aber das sind wichtige Sachen, die man kann auch einen DEXA-Scan machen. Ne? Das ist dann der Goldstandard, aber das kostet dann auch ein bisschen und das ist meines Erachtens nicht unbedingt nötig. Ne? Das verändert sich ja auch. Und dann natürlich das Thema Schlafdauer, Schlafqualität. Da sind ja mittlerweile die sogenannten Wearables, also wie sieht so eine so eine Apple Watch, die ich jetzt habe, aber da gibt es auch Whoop und weiß der Teufel, wie die alle heißen. Da kann man sich halt ein aktuelles Gerät nehmen, die sind alle relativ gut. Ne? Oder im Zweifel, wenn man da merkt, ich schnarche nachts oder so, vielleicht auch mal ins Schlaflabor gehen, ne, und sich das durchmessen lassen. Und wenn sie sowieso schon Blut abnehmen lassen wegen den Fettwerten und dem HbA1c, ist natürlich auch maximal sinnvoll, mit dem Arzt zu sprechen, was wären interessante Entzündungswerte, die man sich mal anguckt, weil das ja immer die Ursache für chronische Erkrankungen ist und eben halt für weitere Erkrankungen, die man eben nicht haben will und die einem die Gesundheitsspanne verkürzen, ne? Und vielleicht noch ein paar andere Basiswerte, die der Arzt dann empfehlen würde, ne? Was ich komisch finde, Führungskräfte und Unternehmer steuern ihr Unternehmen über Kennzahlen, aber genau bei der eigenen Leistungsfähigkeit oder der eigenen Gesundheit, da wird das in der Regel nicht gemacht, ne? Oder halt viel zu spät, wenn dann tatsächlich zu Medikamenten gegriffen werden muss, ne? Also zusammenfassend ist die Frage nicht nur, wie alt wir werden, sondern wirklich, wie lange wir klar, gesund und wirksam bleiben können. Klar, das Ziel sollte mindestens das Rentenalter sein, wenn sie angestellt sind, oder idealerweise eben darüber hinaus, vor allem als Unternehmer, möchte man ja vielleicht auch ein bisschen länger als 67 arbeiten, wenn es einem Spaß macht und das Unternehmen da aufgezogen worden ist. Und darum darf das Thema Gesundheit meines Erachtens kein Nebenthema sein oder eine reine Privatsache. Ne? Es ist letztlich die Grundlage dafür, dass sie Verantwortung tragen können oder auch ihre Führungskräfte oder ihre Leistungsträger und gute Entscheidungen treffen können. Ne? Und damit halten sie letztlich auch das unternehmerische Risiko überschaubar. Ne? Gerade im Mittelstand habe ich ja erwähnt, dass es sonst wirklich kritisch werden kann. Und diese fünf Hebel, die wir jetzt besprochen haben, sind meines Erachtens nicht wirklich spektakulär, aber extrem wirksam und auch machbar und umsetzbar. Ne? Also einmal das Thema Körperzusammensetzung oder das Thema Übergewicht eben mit zugehört, insbesondere wenn es halt Fett ist und nicht mit durch Muskelmasse. Dann das Thema Ernährung und Fasten, was da mit Hand in Hand geht. Das Thema Bewegung und Schlaf sowie eben Regeneration und Stresskompetenz. Ne? Und dazu gehört für mich eine vernünftige Standortbestimmung eben auch über Messwerte. Ne? Und wenn Sie jetzt merken, dass dieses Thema bei Ihnen oder für Ihre Führungskräfte schon länger auf der Liste steht und ich Sie jetzt erinnert habe oder Sie jetzt beschlossen haben, dass Sie das jetzt auf Ihre Prioritätenliste mit draufnehmen wollen, dann stehe ich Ihnen sehr gerne mit Rat und Tat zur Seite. Die Details für ein kostenloses Erstgespräch finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich, Sie hier schon bald wieder begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge Ihres Podcasts Leistung mit Substanz.
Das war die heutige Folge Leistung mit Substanz. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen rund um nachhaltige Performance im Unternehmen und Ihre eigene langfristige Leistungsfähigkeit finden Sie auf björn-johansmeier.com. Wenn Sie die Leistungsfähigkeit in Ihrem Unternehmen oder Ihre eigene gezielt stärken möchten, stehen Ihnen Björn Johansmeier und sein Team sehr gerne zur Seite. Den Link zum kostenlosen Erstgespräch finden Sie in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Leistung mit Substanz.